Tiefseeltauchen
mit Cecile
und Jakob. Wir laden euch ein, mit uns in die Tiefen des Unbewussten zu tauchen und dabei etwas Licht ins Dunkel zu bringen.
In dieser Reihe wollen wir uns über typische Situationen aus dem Alltag, aber auch aus der Psychotherapie unterhalten und verstehen, was dahinter steckt. Wir werden dabei Ernstes, Schönes und manchmal auch Kurioses erkunden, das auf dem Grund unserer Psyche liegt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tiefseeltauchen. Wir wollen heute über Parentifizierung sprechen, also einem Konzept aus der Psychotherapie, in dem es darum geht, dass Kinder in die Rolle der Eltern geraten. Parentifizierung ist etwas, was in vielen Familien entsteht, bei denen es psychische Verletzungen gibt und das auch eine Art und Weise ist, wie transgenerational psychische Verletzungen weitergegeben werden. Und gerade deshalb ist Parentifizierung auch so ein wichtiges Konzept auch für Psychotherapien, weil es ein ganz wichtiger Schlüssel sein kann, um eigene Probleme, Konflikte, die man hat im Alltag oder mit sich selber, besser zu verstehen. Gerade auch, weil solche Dynamiken oft so subtil sind oder auf einer unbewussten Ebene stattfinden, dass man sie gar nicht bemerkt oder vielleicht auch erstmal gar keine Worte dafür hat. Wir werden dazu auch ein ausführliches Fallbeispiel hören. Wer Geschmack gefunden hat an unseren Erkundungsgängen durch die Untiefen der Seele, dem können wir auch sehr unsere Förderplattform Patreon ans Herz legen. Dort gibt es viele Bonusfolgen. Passend zum heutigen Thema könnte etwa sein, eine Reihe über Erziehungskonzepte, hier wohl insbesondere zur bedürfnis- oder bindungsorientierten Erziehung, wo es eine gewisse Gefahr der Parentifizierung auch gibt. Es gibt aber auch noch viele weitere Folgen, aktuell zum Beispiel auch eine Folge über Resignation. Zudem findet ihr dort ganz aktuell eine Folge zu Selbstoptimierung zwischen Couch und CrossFit. Wir haben eine Gästin eingeladen, Nike Hilber, mit der wir uns über dieses Thema unterhalten. Ist für alle frei zugänglich, also hört gerne rein in diese Folge. Jetzt wollen wir aber mal ins Thema einsteigen. Jakob, kannst du vielleicht erstmal erklären, was man unter Parentifizierung versteht?
Parentifizierung ist ein Wort, das aus dem Lateinischen kommt und bedeutet, zu Eltern gemacht zu werden. Es geht vor allem darum, dass sich in Familien die Generationenrollen umdrehen. Also Kinder übernehmen eine Elternrolle oder eine Elternfunktion. In der Forschung unterscheidet man zwischen instrumenteller und emotionaler Parentifizierung. Das erste wäre eher, wenn Kinder, ich sag mal, Aufgaben, Behördengänge oder Ähnliches übernehmen, die das eigentlich Eltern übernehmen sollten. Emotional bedeutet, dass Kinder eine psychische Funktion ausfüllen müssen für einen Erwachsenen, zum Beispiel die Mutter oder den Vater, die eigentlich ihrer Kindrolle nicht entspricht. Also zum Beispiel der Ersatz für einen erwachsenen Partner zu sein und Bedürfnisse zu erfüllen, die eigentlich von einem Erwachsenen erfüllt werden müssten. Manchmal ist das sehr offenkundig und klar sichtbar, in sehr vielen Fällen ist es aber etwas sehr Subtiles, was den Kindern kaum bewusst ist, aber manchmal auch den Erwachsenen selbst nicht bewusst ist. Und wenn man sie fragen würde, die das völlig von sich weisen würden, dass sie das wollen, also das passiert unbemerkt und hat viel mit eigenen psychischen Verletzungen zu tun.
Interessant ist auch, dass der Begriff Parentifizierung in der Rechtsprechung eine Rolle spielt, zum Beispiel bei Sorgerechtsstreitigkeiten. Allerdings ist da der Begriff, also da geht es, glaube ich, um wirklich sehr klare, offenkundige Formen der Parentifizierung. Also wenn das Kind zum Beispiel in die Rolle kommt, wirklich sich gänzlich und die Familie selbst versorgen zu müssen oder sowas. Da geht es allerdings meist schon um sehr ausgeprägte Fälle.
Ich glaube, das Thema hat viel mit der Frage zu tun, was eigentlich Kindheit ist, was es bedeutet, Kind zu sein oder Kind sein zu dürfen. Das ist eine Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist, weil sie auch eine historische und eine gesellschaftliche Dimension hat. Also es gibt ein ganz tolles Grundlagenwerk der Geschichtswissenschaft von Philipp Ariès, die Geschichte der Kindheit, wo er zeigt, dass sich das über verschiedene Epochen sehr unterscheidet und dass die Art und Weise, wie wir heute Kindheit auffassen, eigentlich etwas historisch Neues ist. Also es war über viele Jahrhunderte normal oder wahrscheinlich auch notwendig, dass Kinder etwa arbeiten und zum Verdienst der Familie beitragen, sobald sie das irgendwie können. Oder dass es die normale Aufgabe von älteren Geschwistern ist, sich um die jüngeren Geschwister zu kümmern, die zu versorgen und auf die aufzupassen. Also eine Vorstellung von Kindheit gibt's mehr oder weniger in jeder Gesellschaft, aber die Frage, wo ist die Grenze zwischen Kindern und Erwachsenen? Was sind Aufgaben, die nur für Erwachsene sind? Und was sind Verantwortungen, die Kinder schon übernehmen können? Das wird in jeder Gesellschaft etwas anders verhandelt.
Entwicklungspsychologisch kann man ja sagen, dass es eine natürliche Grenze zwischen Kindsein und Erwachsenensein gibt, die natürlich fließend ist, aber die auf jeden Fall besteht. Also es braucht einfach in der Kindheit einen gewissen Raum, um bestimmte Fähigkeiten zu entwickeln. Also wenn man allein an kognitive Fähigkeiten denkt, zum Beispiel vorausschauend zu denken, das ist etwas, was Kinder erst noch entwickeln müssen, das können die noch nicht. Der Begriff morgen oder gestern, das sagt ihnen noch nicht viel. Kinder müssen erst in so etwas hineinwachsen, also planen, vorausschauen, zu handeln zum Beispiel. Aber auch emotional, also die Emotionsregulation, das ist auch etwas, was ich erst entwickeln muss, wo man bestimmte Dinge einfach noch nicht erwarten kann, Affekte zurückzuhalten für eine bestimmte Zeit oder nicht einfach nur nach Lust und Wunsch zu handeln, sondern vielleicht auch Aufgaben in einer bestimmten Reihenfolge zu erledigen. Das ist etwas, was Kinder erst noch entwickeln müssen.
Ich würde sagen, dass das, was wir Kindheit nennen, eigentlich etwas ist wie ein Geschenk, was Eltern ihren Kindern geben können, was auch eine wohlhabende Gesellschaft der Bevölkerung oder den Menschen geben kann. Und dass dieses Geschenk darin besteht, eine bestimmte Phase des Lebens freizustellen von einer völligen Inanspruchnahme durch die Probleme und Dinge der Erwachsenenwelt.
Mhm. Privileg Kindheit.
Privileg Kindheit. Also, und ich glaube, dieses Privileg Kindheit, ich würde es unter die Formel bringen, ein Kind sein zu dürfen. Das hat viel damit zu tun, dass man von Verantwortung erst einmal befreit ist. Also man darf als Kind selbstvergessen sein. Man darf spielen, man darf Sachen machen, ohne sich darüber Gedanken zu machen, wo die eigentlich herkommen und wer die bezahlt oder was die Bedingungen sind, dass man das überhaupt alles hat oder machen kann. Oder dass man sich nicht Gedanken darüber machen muss, wie die Tagesplanung funktioniert. Und dass Kinder erst langsam hineinwachsen darin, diese Verantwortung auch ein Stück weit zu schultern. Na, vielleicht irgendwann ein Stückchen vom Haushalt zu übernehmen, auch darin mitzuwirken, dass das Ganze funktioniert in der Familie. Aber dass das kleine Schrittchen sind und ein Kind eine lange Phase sich darüber wenig Gedanken machen muss. Was würdest du sagen, was macht noch Kindheit aus?
Ich würde sagen, ein Gefühl des Geschütztseins, der Sicherheit. Also, dass das Kind sich sicher sein darf, dass es selbst unversehrt bleibt, aber auch, dass die Familie unversehrt, unverletzt bleibt. Selbst wenn vielleicht mal Konflikte ausbrechen zum Beispiel. Das sind ja so Momente, die vielleicht vom Kind als beängstigend erlebt werden. Aber dass sie nicht so beängstigend erlebt werden müssen, dass es das Kind überwältigt oder andere Kapazitäten in irgendeiner Form überfordert. Neben den Punkten Verantwortung und geschützt sein, würde ich sagen, ist ein dritter Punkt ganz zentral, nämlich geliebt sein. Das ist eigentlich der Boden, auf dem sich unsere Psyche strukturieren kann. Und zwar bedingungsloses Geliebtsein. Das heißt, eine Liebe, die nicht an bestimmte Bedingungen gebunden ist. Nicht irgendwie ist damit gemeint, sowas wie nur positiv und alles in Blumen und Kränzchen
malen. Alles, was du machst, ist richtig.
Genau, das heißt es ja nicht, sondern bedingungslos heißt eben, dass das Kind in dem Sinne nichts dafür tun muss. Es muss nicht etwas geben oder etwas unterlassen und unterdrücken, damit es geliebt wird, sondern es wird einfach um seine Selbstwillen geliebt. Heißt nicht, dass es nicht Konflikte gibt, aber es ist immer klar, dass das auf einem Boden ja des Geliebtseins eben stattfindet. Das ist vielleicht ein bisschen ein Exkurs, aber finde ich trotzdem nochmal wichtig, dass Geliebtsein, finde ich, etwas ist, was häufig Menschen eine tiefe innere Stärke verleihen kann, selbst wenn sie schlimme Erfahrungen in ihrem Leben gemacht haben, vielleicht sogar mit den Eltern.
Das ist auch meine Erfahrung, dass Menschen, die die Erfahrung gemacht haben, in diesem Sinne Kind sein zu dürfen, also eine Kindheit gehabt zu haben, dass das ein Schatz ist, den man sein Leben lang mit sich trägt, irgendwie eine gute Welt, die man in sich hat. Mhm. Also die innere Kindheit, die bleibt in einem auch. Umgekehrt, wenn es da sehr große Brüche und Schwierigkeiten gab, ne, nicht das normale Rauschen der Realität, also das ist ein Ideal, was man nie ganz erreicht, immer geschützt, immer verantwortungsfrei und so. Aber wenn es da massive Brüche gab, dass das eine Verletzung ist, die Menschen auch ein Leben lang mit sich tragen. Und zwar auch Menschen, die es nach meiner Erfahrung zumindest jetzt aus einem gesellschaftlichen Kontext kommen, wo das normal war. Das ist trotzdem was Bitteres, das Gefühl, schon so früh in die Verantwortung gezogen zu sein, schon so früh arbeiten zu müssen, nicht frei sein zu dürfen als Kind. Also ich würde sagen, dieses Erlebnis von Kindheit ist etwas, ist wirklich ein, wie du hast gesagt, ein Fundament unserer psychischen Struktur. Ich glaube, es ist wichtig zu betonen, dass es eben ein Ideal ist. Also keine Kindheit ist so, wie wir sie jetzt gemalt haben gerade. Und dass dieser Kontakt, ich sag mal, mit der Realität auch was sehr Wichtiges ist. Also dass Eltern an ihre Grenzen kommen, dass Eltern nicht endlos und für alles Schutz herstellen können. Und Kinder müssen ja in Kontakt auch mit der Realität des Lebens kommen, aber eben auf eine Weise, die für Kinder verdaulich ist, in der sie, wie wir es beschrieben haben, hineinwachsen können. Ich glaube, um die Psychologie von Parentifizierung zu verstehen, ist es wichtig zu sagen, dass es für Kinder ja nicht nur darum geht, geliebt zu werden, sondern dass Kinder ihre Eltern ja auch lieben, also auch Eltern, die ihre Schwächen oder Schwierigkeiten haben, und dass Kinder wollen, dass es ihren Eltern gut geht.
Also Kinder lieben ihre Eltern und wollen, dass es ihnen gut geht, und Kinder brauchen auch ihre Eltern und brauchen, dass es ihren Eltern gut geht. Und für Kinder ist es eine entscheidende Erfahrung, wenn sie merken, dass es den Eltern nicht gut geht, wenn die Eltern in irgendeiner Weise verletzt sind oder belastet sind oder bestimmten Angriffen auch ausgesetzt sind, Diskriminierung zum Beispiel. Und das ist schwer für Kinder auszuhalten. Gerade weil sie ihre Eltern so lieben und gerne wollen, dass es ihnen gut geht, und auch weil sie so sehr auf die Eltern noch angewiesen und abhängig von den Eltern sind.
Also man hätte jetzt die Situation, dass es einem Elternteil, sagen wir mal dem Vater, nicht gut geht, der Vater zum Beispiel psychisch krank ist oder unter einer großen Trauer leidet, und das Kind nimmt es wahr, es spürt, dem Vater geht's nicht gut, mit dem Vater ist etwas, und ich glaube, das ist ja so die Einstiegsstelle, wo parentifizierende Dynamiken ihren Ausgangspunkt haben.
Also was typisch ist, ist, dass dann Kinder ihre selbstvergessene Rolle verlassen und in eine elterliche Rolle kommen. Du hast eben als Beispiel den Vater genannt, der eine tiefe Trauer in sich trägt. Kinder spüren das und die würden dann zum Beispiel in eine Kümmererrolle kommen. Also vielleicht sich irgendwie dem Vater auf eine bestimmte Weise kümmern, zuwenden oder trösten. Vielleicht trösten, genau, oder auch vielleicht eigene Gefühle mehr zurückhalten, um den Vater nicht noch mehr zu belasten. Also eigentlich eine Rolle übernehmen, die für so ein Kind überfordernd sein kann. Also ich denke, auch ein Stück weit in uns Menschen angelegt ist, dass wir einfach in einer Bindung mit anderen sind und uns auch kümmern wollen. Ich finde, das sollte man auch Kindern nicht absprechen, aber da gibt's ja bestimmte Grenzen, wie weit das geschehen sollte. Und wenn das Kind viel von sich zurückhalten muss oder viel von sich hergeben muss, was es eigentlich überfordert, ja, dann kommt man eben in den Bereich der Parentifizierung.
Man kann sich vielleicht so vorstellen, dass es ja in einer Familie viele Situationen gibt, wo das mal passiert. Also ich denke an eine ganz harmlose, unschuldige Situation. Die Mama hat sich wehgetan, sich das Knie aufgeschürft, das Kind sieht es. Und ich glaube, schon ganz kleine Kinder machen sich plötzlich Gedanken darum, dass es der Mama gut geht, und holen ein Pflaster und tun es der Mama drauf. Hat sich für eine Sekunde das Verhältnis gedreht. Das Kind hat ein bisschen Kümmererverantwortung übernommen für die Mama. Das ist aber was völlig Normales und auch was Gutes. Das Kind wächst ja so ein Stückchen in eine verantwortungsvolle Position herein.
Ja, aber das Kind sollte zum Beispiel nicht das Gefühl haben, die Unversehrtheit der Mutter, die körperliche, dass es sozusagen die ganze Verantwortung auf seinen Schultern lastet.
Ja, oder man denke an die Situation, es gab einen Sterbefall oder Todesfall in der Familie. Es ist von den Großeltern jemand gestorben. Und das Kind erlebt dann vielleicht, es trauert selbst, aber es erlebt auch seine Eltern sehr traurig. Und das ist ja eine sehr besondere Zeit, in der, glaube ich, Kinder das sehr schnell wahrnehmen und spüren, dass Eltern traurig sind und schnell, glaube ich, in eine tröstende Position oder sich sehr zurücknehmen, mit dem vielleicht nicht ganz so laut sind oder nicht ganz so aktiv sind wie sonst. Und ich würde sagen, das ist aber auch noch eine normale Situation. Da begegnet man einer Realität des Lebens, wenn sie für Kinder verdaulich ist, können Kinder an dieser Stelle lernen, dass eben auch die Eltern verletzbar sind. Wenn das zu viel wird, also sagen wir, da ist ein Sterbefall, ein Todesfall und die Eltern kommen oder der Vater, die Mutter kommt in eine Depression und ist nicht nur für eine Trauerphase, über die er sprechen kann, sondern eigentlich dauerhaft traurig ausgeschaltet ist, eigentlich liegt im Bett und da passiert gar nichts mehr, dann wird aus diesem Situativen etwas Chronisches. Und das Kind wird aufhören, Kind zu sein, und anfangen, elterliche Aufgaben zu übernehmen. Das wäre eigentlich der ganz typische Mechanismus. Und das ist klar sichtbar, wenn es darum geht, der Papa, sage ich jetzt mal, der kann nicht mehr selber sich mit Essen versorgen und das Kind fängt jetzt an zu kochen. Aber das ist auch meistens auf einer emotionalen Ebene. Der Papa ist traurig, der Papa ist verletzt, der Papa zieht sich zurück und das Kind fängt an, sich Gedanken darüber zu machen, wie es dem Papa geht und ganz viel von sich zurückzunehmen, um es dem Papa zur Verfügung zu stellen. Also nicht mehr spielen, sondern lieber still sein, lieber beim Papa am Bett sitzen, lieber sich anfangen, die ganze Zeit das eigene Handeln darauf abzustellen, dass es dem Papa gut geht. Und das ist, glaube ich, die Stelle, wo eine parentifizierende Dynamik Überhand gewinnt. Vielleicht bevor wir auf unser Fallbeispiel kommen, was für Formen von Parentifizierung kann es denn da geben? Wie kann das im Alltag dann aussehen?
Also über eine haben wir ja schon gesprochen, das wäre diese Tröster- oder Kümmererrolle. Eine zweite könnte zum Beispiel sein, zum Partnerersatz für Eltern zu werden. Kann zum Beispiel leicht passieren, wenn sich die Eltern trennen und ein Elternteil dann sozusagen seinen Partner vermisst und das Kind immer mehr in diese Rolle des Partners rutscht. Also zum Beispiel für emotionale Belange der Ansprechpartner wird. Also das sogenannte Emotional Oversharing. Also dass die Eltern dem Kind Dinge erzählen, die emotional belastend, überfordernd sind und so eine Art vielleicht auch Verarbeitung vom Kind erwarten, also dass das Kind vielleicht Verständnis dafür aufbringt oder ihnen zuhört, also lauter Bedürfnisse, die eigentlich ein anderer Erwachsener erfüllen müsste oder die Person mit sich selber eigentlich lösen müsste. Diese emotionalen Bedürfnisse werden an das Kind gerichtet.
Also das könnte man sich vorstellen, dass jetzt eine Mutter nach einer Trennung hat so viel Sorgen und Kummer in sich. Das macht die, glaube ich, nicht aus bösem Willen, sondern die kann das, glaube ich, dann nicht mehr in sich halten und erzählt es jemanden. Und wer ist jetzt da? Das Kind. Und das Kind erfährt alle möglichen Gedanken von der Mutter. Aber das ist eigentlich eine Rolle, die ein Partner oder ein Therapeut oder ein erwachsener Freund oder so übernehmen sollte.
Ja, also ich denke, der Klassiker ist zum Beispiel Wut. Also dass dann die Wut ans Kind weitergereicht wird. Dein Vater macht immer das, deine Mutter ist immer so. Oder aber das Kind wäre so eine Art Spion oder Geheimnisträger des Eltern oder so eine Art Komplize.
Also sag's nicht deinem Vater, ja.
Genau, sag's nicht deinem Vater. Oder man schickt das Kind vor, bestimmte Aufgaben zu machen, um vielleicht den Vater oder die Mutter in irgendeine bestimmte Situation zu locken oder sowas. Neben diesem emotionalen Bereich kann es aber auch um körperliche Zuwendung gehen, die vielleicht auf einer Partnerebene stattfindet. Also zum Beispiel, dass die Mutter oder der Vater sich im Bett alleine fühlt und dann sich das Kind immer dazu holt. Also es ist vielleicht gar nicht ein Bedürfnis des Kindes ist, beim Elternteil zu schlafen, das ist ja was völlig anderes, sondern eigentlich ein Wunsch oder Bedürfnis des Elternteils, zum Beispiel eben nicht alleine im Bett zu liegen. Das könnte auch sowas sein.
Kinder können sich da eben schwer abgrenzen, weil sie so abhängig von ihren Eltern sind, aber weil sie eben die Eltern auch sehr lieben und weil sie spüren, die Mama oder der Papa, die brauchen das jetzt in dem Moment. Und ich glaube, dann fügen sich Kinder ganz unbewusst in diese Rolle, merken es vielleicht auch gar nicht, dass es eigentlich eine Verdrehung von Rollen ist, die da gerade passiert. Über die Folgen werden wir aber ja noch etwas sprechen.
Vielleicht schauen wir uns das jetzt auch einmal an einem Fallbeispiel an. Es ist ein Beispiel aus der klinischen Praxis, also ein therapeutischer Blick, der darauf fällt. Und ich glaube, man kann an dem Beispiel auch gut sehen, wie unterschiedlich das Thema Parentifizierung sein kann. Das ist jetzt ein Beispiel, eine Perspektive. Parentifizierung hat aber viele Gesichter. Und wir gucken aber jetzt mal uns ein solches Gesicht genauer an.
Salma ist eine 22-jährige Frau, als sie in Therapie zu einer Psychoanalytikerin kommt. Sie kommt vor allem wegen psychosomatischer Beschwerden. Immer wieder auftretendes Herzstolpern, Schlafstörungen, Panikzustände, sie berichtet aber auch über depressive Symptome. Vor allem immer wieder Phasen tiefer Niedergeschlagenheit. Das merke man ihr von außen aber nicht an. Anderen gegenüber erscheine sie als ein fröhlicher und gut gelaunter Mensch, sagt Salma. Sie fühle sich anderen, auch ihren Mitstudenten gegenüber, schnell verantwortlich, kann es schwer aushalten, wenn sich ihr Gegenüber nicht gut fühlt, nimmt das gewissermaßen wie einen persönlichen Auftrag. Auf die Therapeutin wirkt Salma weniger fröhlich, als vor allem sehr ernst, als sei sie nicht ein junger Mensch, Anfang 20, der gerade seine ersten Schritte geht, sondern gute 10 Jahre älter, eine reife Frau, an der alle Verantwortungen des Lebens hängen. Hinter diesem ernsten Gesicht verbirgt sich aber etwas Erschöpftes, auch etwas zutiefst Trauriges. Sie lebt noch zu Hause, von wo aus sie jeden Tag einen längeren Weg zu ihrem Studium pendelt. Das Studium geht sie tatsächlich mit großem Ernst an, betreibt es wie einen Beruf. Von einem Studentenleben jenseits von Lernen und Vorlesungen wird wenig fühlbar. Neben dem Studium engagiert sie sich noch karitativ, verbringt sonst viel Zeit mit ihrer Familie, vor allem mit ihrer Mutter, deren beste Freundin und Vertrauensperson sie sei. Einen Therapieplatz zu beanspruchen, macht Salma große Schuldgefühle. Es fällt ihr schwer zu sagen, wie schlecht es ihr in Wahrheit geht. Sie versucht die Therapeutin immer wieder zu beschwichtigen, dass es nicht so schlimm ist, dass sie selbst schon viel getan hat, um wieder Boden unter den Füßen zu bekommen. In der Therapie spricht sie viel über die Probleme von anderen Menschen, die viel größer seien als ihre eigenen, was in ihr immer wieder die Frage aufwirft, ob nicht jemand anderes ihren Therapieplatz bekommen sollte, jemand, der ihn wirklich braucht. In der Gegenübertragung hat die Therapeutin das Gefühl, dass Salma sich schon um sich selbst kümmern kann, anspruchslos sei. Nur in wenigen Momenten wird es für die Therapeutin wirklich fühlbar, wie verzweifelt Salma ist, lässt sie etwas von ihrer Traurigkeit nach außen blicken. Salma ist in ihrem Studium erfolgreich und leistungsstark. Im Verlauf der Therapie berichtet sie aber auch immer wieder von Schwierigkeiten, insbesondere im Kontakt mit Dozenten. Ein Dozent habe eine Hausarbeit von ihr gelobt, aber sie dann darauf aufmerksam gemacht, dass sie sich an bestimmten Stellen noch verbessern kann. Zudem solle sie darauf achten, etwas vorsichtiger zu formulieren. Mehr belegen, weniger behaupten. Obwohl in der Schilderung Salmas diese Rückmeldung ihres Dozenten wertschätzend und konstruktiv wirkt, scheint sie das sehr zu kränken. Sie macht sich viele Gedanken, aber weniger über sich selbst und inwiefern sie mit der Kritik etwas für sich anfangen kann, sondern über den Dozenten, warum er auf bestimmten Dingen besteht, was sie aus seinen persönlichen Vorlieben und seinen inneren Konflikten ableitet. Sie schreibt schließlich ihre Hausarbeit im Sinne des Dozenten um, aber eher um ihm etwas zu geben, was offenbar für ihn wichtig ist. Ihre eigene Perspektive nimmt sie mit einem: Als Studentin hat man nun einmal die Aufgabe, es seinen Dozenten recht zu machen, aus dem Spiel. Ja, vielleicht mal so weit. Wir werden gleich noch in einem zweiten Teil mehr über die Hintergründe dieser Geschichte erfahren. Aber vielleicht erstmal bis hierhin, wie erlebst du diese Geschichte?
Man hört von einer jungen Frau, die, wie ich finde, auf der einen Seite sehr unabhängig zu sein scheint, mit beiden Beinen fest im Leben steht, sich viel um sich selber kümmern kann, viel Verantwortung trägt und auf der anderen Seite jetzt in eine Situation gerät, die offenbar auch für sie sehr schwierig ist, die sie nämlich in eine Abhängigkeit bringt, nämlich ihre Symptomatik, also Herzstolpern, depressive Symptome. Das heißt, sie kommt in eine Situation, wo sie an einen Punkt kommt, der ihr vielleicht sehr schwer fällt, nämlich etwas von jemand anderem zu brauchen, die Therapie, was sie auch sehr schuldhaft erlebt.
Also ich glaube, Schuldgefühle spielen hier auf jeden Fall eine große Rolle, wenn man sich die Frage stellt, warum kann sie denn nicht so frei leben als Studierende, irgendwie als junger Mensch, sondern ist sie schon so ernst und erwachsen? Mhm. Weiß man jetzt hier nicht genau, aber einen Aspekt scheinen ja Schuldgefühle zu spielen. Also die Frage, darf ich mir diesen Raum nehmen, in dem es nur um mich jetzt erstmal geht, oder gehört der eigentlich jemand anderem? Und ich glaube, dieser Gedanke, eine Therapie zu machen, jemand hört 50 Minuten nur mir zu, ist das erlaubt oder nehme ich das eigentlich, gehört der Raum eigentlich jemand anderen und ich muss eigentlich jemand anderen diesen Raum geben? Also ich habe das Gefühl, damit ringt Salma hier sehr.
Ja, und da kann man eigentlich vielleicht die beiden Punkte Unabhängigkeit und Schuld vielleicht schon verbinden. Man kann sich nämlich fragen, ob vielleicht die Unabhängigkeit, diese sehr starke, betonte Unabhängigkeit, eine Reaktion darauf ist, weil unabhängig zu sein heißt ja, von niemandem was brauchen zu müssen und dann komme ich erst gar nicht in diesen Schuldkonflikt. Das heißt, wenn ich mir nichts nehmen muss, dann muss ich mich auch nicht schuldig fühlen.
Hast du eine Idee, worunter sie eigentlich leidet? Also warum hat sie psychische Symptome entwickelt oder psychosomatische Symptome?
Naja, also Salma betont ja gegenüber der Therapeutin, dass es ihr schwerfällt, anderen zu sagen, wie schlecht es ihr in Wahrheit geht. Und auch die Therapeutin versucht sie ja immer wieder zu beschwichtigen. Das heißt, man kann ja schon überlegen, gerade bei dieser ganzen Verantwortung, die sie trägt, vielleicht aber auch ganz andere Dinge, die im Leben sie beschäftigen, vielleicht Beziehungsfragen oder mit Freunden irgendwelche Themen, die scheint viel von sich zurückzuhalten. Und irgendwas in ihr platzt vielleicht dann heraus in Form von Symptomen. Also dann kommt das Herzstolpern, dann kommen die Schlafstörungen, weil in ihr eigentlich vielleicht ganz viele sozusagen unsortierte, unverdaute Gedanken sind.
Also das wäre so eine erste psychodynamische Idee, dass Salma wenig gelernt hat, wie kann sie etwas, was in ihr ist, ihre Gefühle, ihre Angst, ihre Wut, was auch immer, wir wissen es hier nicht, wie kann sie das einem anderen Menschen mitteilen und mit einem anderen Menschen teilen und dadurch auch dieses Gefühl auflösen, sondern ich glaube, ihre Art und Weise ist der Versuch, es sehr in sich zu halten, sehr mit sich selber auszumachen, und wenn sie es nicht mehr alleine kann, dann kollabiert etwas. Und das ist, glaube ich, eine Überforderung. Also ich habe das Gefühl, psychosomatische Symptome sind hier auch ein Anzeichen von Überforderung, also eine totale psychisch-physische Überlastung, also als junger Mensch und so viel zu tun. Ein weiterer Hinweis, dass es um eine Schwierigkeit geht, mit anderen in einen hilfreichen Kontakt zu kommen, wäre ja auch die Situation mit dem Dozenten, der, wenn wir die Situation jetzt mal so interpretieren, ihr eigentlich etwas geben will, also in Form einer konstruktiven Kritik, aber eigentlich ihr helfen will, besser zu werden, und sie das ganz schwer nur annehmen kann. Also sich, man weiß es jetzt nicht genau, fühlt sie sich davon gekränkt. Sie dreht auf jeden Fall die Situation sofort so um, dass sie den Dozenten etwas geben will. Also der will das anscheinend aufgrund seiner persönlichen Vorlieben oder seiner inneren Konflikte, will der, dass ich so schreibe, dann mache ich es halt, aber nicht, weil ich wirklich was von Dozenten angenommen habe, sondern weil ich das Gefühl habe, ich versorge ihn jetzt mit damit, dass ich mich dem anpasse, was er sich wünscht.
Ja, also da sieht man ja schon ein Stück Parentifizierung, wenn man so will. Er will ihr eigentlich das Gute geben, sie dreht es um und gibt zumindest scheinbar ihm das Gute, das, was er scheinbar eher braucht.
Ja, also das wäre sozusagen ein Übertragungsmechanismus einer parentifizierenden Beziehung. Man hat hier ja die Andeutung mit der Mutter, die beste Freundin und Vertrauensperson ist. Mehr wissen wir jetzt erstmal nicht, aber vielleicht sollten wir ein bisschen mehr darüber erfahren.
Ja, da kann man übrigens, finde ich, auch nochmal genauer hinschauen, weil sie sagt ja, deren beste Freundin und Vertrauensperson sie sei, also ist ein Zitat, das heißt ja aus Perspektive der Mutter gesprochen. Mhm. Sie ist die beste Freundin der Mutter und die Vertrauensperson der Mutter, aber ist es auch umgekehrt? Ist auch die Mutter für sie eine Vertrauensperson? Also auch da finde ich, wenn man ganz genau hinhört, kann man zumindest sich mal fragen, ist denn die Mutter jemand, dem sie ihre Probleme anvertrauen kann? Also da scheint zumindest mir eine Lücke zu klaffen.
Naja, sie hat das ja gegenüber dem Dozenten formuliert, aber vielleicht ist das überhaupt so ein Leitsatz. Als Studentin muss man halt nun mal dem Dozenten geben, was der Dozent gerne haben möchte. Man könnte es übersetzen, als Patientin muss man das machen, was die Therapeutin will. Als Tochter muss man nun mal das machen, was die Mutter braucht. Das wäre aber schon eigentlich fast ein resignativer Satz.
Ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zu Salmas Geschichte.
Salmas Eltern stammen ursprünglich aus einem arabischen Land, sind wegen der politischen Situation in ihrer Heimat als junge Erwachsene nach Deutschland ausgewandert. Salma selbst ist in Deutschland geboren, genauso ihr älterer Bruder und ihre jüngere Schwester. Die Eltern sind gebildet, hatten aber Schwierigkeiten, in Deutschland anzukommen. Sie sind eher, wie Salma sagt, in einem Inner Circle eines arabischsprachigen Umfelds geblieben, bewegen sich bis heute nur sehr unsicher in der deutschen Sprache. Es wird in den Sitzungen spürbar, dass Salma ein großes Mitgefühl für die Eltern hat. Sie betont die Leistungen ihrer Eltern und die Stärke ihrer Mutter und ihres Vaters, betont auch mit Vehemenz, wie sehr sie ihre Eltern liebt. Dahinter wird eine große Angst spürbar, dass die Therapeutin an ihren Eltern zweifeln könnte oder in ihr eine undankbare Tochter sehe. Nie würde sie es offen aussprechen, bereits daran zu denken, macht ihr große Schuldgefühle. Doch eigentlich empfindet Salma etwas Scham für ihre Eltern, die einem Beruf unter ihrer Qualifikation nachgehen müssen, die sich aber zugleich so unsicher in der gesellschaftlichen Umgebung bewegen. Salma hat schon früh viel Verantwortung übernommen, war eine Art Vermittlerin zwischen der deutschen Kultur und ihrer Familie, hat bei Behördenangelegenheiten übersetzt oder sich um die anstehenden Verwaltungsaufgaben gekümmert. Auch ist an Salma immer wieder dieses traurige Gefühl wahr, als würde sie, in einem Moment transgenerationaler Identifizierung, stellvertretend für ihre Eltern trauern, die ihre Heimat verloren haben. Eine Trauer, die bei ihren Eltern nicht sichtbar wird oder nur in seltenen Momenten. Der Vater ist eher schweigsam und zurückgezogen, arbeitet viel. Zugleich hat er autoritäre Besitzansprüche an die Familie, insbesondere gegenüber seinen Töchtern. Bis heute würde sich Salma niemals trauen, einen Freund in die Familie mitzubringen. Tatsächlich hat sie auch noch nie eine wirklich erotische Beziehung gehabt. Die Männer, die sie gedatet haben, hätten ihr immer wieder rückgemeldet, dass es sehr schwer sei, an sie heranzukommen. Die elterliche Beziehung ist eher distanziert. Die Mutter habe Salma immer wieder sehr stark involviert, als Vertrauensperson, der sie schon im Kindesalter über ihre Nöte und auch über die elterliche Beziehung sowie über die Schwierigkeiten ihres Bruders gesprochen habe. Die Mutter ist selbst krank, leidet unter einer Somatisierungsstörung. Manchmal kann sie tagelang nicht aus dem Haus, weil sie Schmerzen hat. Die Patientin übernimmt den Haushalt, versorgt die Mutter, kocht für den Vater. Auch aus diesem Grund kann Salma sich nicht vorstellen, von zu Hause auszuziehen. Sie kümmert sich auch um die Belange des älteren Bruders. Dieser gerät immer wieder in brenzlige Situationen, etwa in seinem Ausbildungsbetrieb, aus denen Salma ihm hilft. Sie spricht dabei, wenn sie über ihren Bruder erzählt, in einer mütterlich reifen, manchmal fast belehrenden Position, die der Therapeutin unangemessen vorkommt. In der Therapeutin entsteht das Gefühl, ein wenig überschätzt sich Salma auch. Warum kümmert sie sich nicht mehr um ihre eigenen Belange? Anstelle des Bruders würde ich mir bevormundet vorkommen.
Ja, jetzt haben wir viel gehört. Was ist denn jetzt dein Eindruck von Salma?
Also ich glaube, das ist eine ziemlich komplexe und vielschichtige Geschichte. Ich glaube, die Migrationsgeschichte der Eltern spielt hier eine ganz wichtige und zentrale Rolle. Da geht's vielleicht auch um Fragen von Diskriminierung, also Anerkennung von Zeugnissen und ähnlichen Dingen. Das ist hier jetzt gar nicht so ausgeführt, könnte man aber sich überlegen, dass das eine große Rolle spielt. Es spielt aber eben auch eine große Rolle im Hinblick auf parentifizierende Dynamiken. Man kann das jetzt erstmal in einem ganz äußerlichen Sinne verstehen. Also Salma vermittelt im Grunde zwischen der Familie und der Außenwelt, also in Behörden übersetzt. Ich glaube aber, dass das jetzt erstmal noch nicht so das Problem ist. Auch nicht unbedingt, dass sie sich um Geschwister kümmert oder dass sie mitkocht oder ähnliches. Das wäre ja diese Ebene der instrumentellen Parentifizierung, die, glaube ich, aber psychologisch noch nicht so folgenreich ist wie etwas anderes, was, glaube ich, für Salma viel folgenreicher und viel dramatischer ist.
Nämlich?
Ich glaube, Salma gerät hier in eine Konfliktspannung, die vielleicht nicht ganz untypisch auch für Migrationsgeschichten ist. Ein Schlüssel ist hier vielleicht der Umstand, dass sie beschreibt, sie kommt aus so einer traditionellen Familienstruktur mit einem autoritären Vater. Wenn man sich jetzt überlegt, was bedeutet das, jetzt mal vom Vater her gesehen, was bedeutet das für einen autoritären Vater, zu migrieren, in ein gesellschaftliches Umfeld zu kommen, in dem er die Sprache nicht spricht, in dem er unter seiner Qualifikation arbeiten muss, in dem er sich sehr unsicher bewegt, dann ist das, man könnte es vielleicht so psychologisch sagen, so ein Stück weit eine Beschädigung der Vaterrolle. Also der Vater ist in seinem Anspruch, autoritärer Vater heißt eigentlich, alle Außenbeziehungen der Familie regeln, die Verbindungen nach außen herstellen, die Potenz zu haben, die Familie nach außen zu beschützen, ist er brüchig. Das kann er eigentlich nicht, weil er die Sprache zum Beispiel nicht richtig beherrscht. Und in die Rolle rutscht jetzt ein Stück weit Salma. Fast naturgemäß, weil sie die Sprache besser beherrscht, weil sie sich sicherer bewegt als zweite Generation und übernimmt Aufgaben, die eigentlich dem traditionellen Familienoberhaupt zukommen, also dem Vater. Und ich glaube, dass das, man weiß es jetzt hier nicht ganz genau von der Fallgeschichte, aber man kann sich das gut vorstellen, dass das einen ziemlich starken inneren Konflikt erzeugt für Salma. Einerseits erlebt sie ihre Eltern als unsicher, also meine Eltern brauchen mich, damit man überhaupt irgendeinen Antrag bei der Behörde stellen kann. Andererseits diese Rolle wahrzunehmen, also wirklich das Familienoberhaupt an diesen Stellen zu werden, bedeutet eigentlich dem Vater kleiner zu machen, seine Rolle einzuschränken. Und ich glaube, das ist ein Schuldkonflikt, der sich sofort daraus abbildet, weil Salma in dem Moment, wo sie diese parentifizierenden Rollen annimmt, eigentlich sich gegenüber ihrem Vater schuldig macht. Sie raubt ihm etwas von dem väterlichen Selbstbewusstsein, macht ihn zu einem weniger potenten, weniger mächtigen Vater. Und ich glaube, dass sie das versucht zu lösen, indem sie das einerseits macht. Also sie macht diese ganzen Behördengänge, sie übernimmt solche Aufgaben. Andererseits versucht, das ihren Vater oder ihre Familie so wenig wie möglich spüren zu lassen. Also indem sie innerhalb der Familie so tut, als gäbe es sozusagen dieses Ungleichgewicht in den Rollen gar nicht. Als wären die Eltern und der Vater die total mächtige Figur, die alles kann. Wahrscheinlich, weil sie eine Verletzung beim Vater spürt, dass da vielleicht das väterliche, männliche Selbstbewusstsein brüchig ist. Und das macht ihr so ein Schuldgefühl, dass sie das in der Therapiestunde auch die ganze Zeit betonen muss. Also mein Vater ist ganz großartig und meine Eltern haben große Leistungen vollbracht. Und das kann ja auch wirklich sein, ne? Aber sie betont es aus so einer Angstspannung heraus. Aus der Angst hier steht's, dass die Therapeutin denken könnte, in Wahrheit schätzt sie ihre Eltern gar nicht so hoch. In Wahrheit hat sie ein bisschen Zweifel an ihren Eltern, sieht sie ihre Eltern gar nicht so stark und mächtig. Und ich glaube, das ist diese innere Konfliktspannung, die hat für sie eine ganz entscheidende Konsequenz, nämlich dass sie einerseits wahnsinnig viel leistet, andererseits aber keinen Anspruch darauf erheben kann, dass das anerkannt wird. Also sie darf sich mit dem, was sie da alles macht und kann, nicht zeigen, sondern sie muss es eigentlich verbergen. Sie muss so tun, als wäre sie gleichzeitig ganz abhängige, hilflose Tochter, die dem Vater gehört, und sie ist gleichzeitig die Familienoberhaupt, die ganz viele Dinge regelt.
Ja, und dann bekommt man vielleicht auch Herzstolpern, wenn man so viel von sich zurückhalten muss und ja eigentlich auch was man leistet, dafür auch Anerkennung bekommen möchte irgendwo und gleichzeitig diese Anerkennung nicht einfordern kann. Ich finde auch nochmal auf die Stärke zu schauen ganz wichtig, weil ich es bemerkenswert finde, was Salma eigentlich leistet. Ja. Es ist, finde ich, eine sehr beeindruckende Frau, wenn man überlegt, woher sie kommt, unter welchen Umständen sie aufgewachsen ist. Sie studiert, sie kümmert sich um die Familie, also eine Bruder, unglaublich stark, genau, also all diese Facetten, also eine unglaublich starke Frauenfigur auch. Und das finde ich erstmal sehr beeindruckend und das muss man, glaube ich, auch erstmal wirklich anerkennen und sehen, etwas, was ja bei ihr zu kurz kommt vielleicht auch.
Vielleicht muss man das therapeutisch erstmal herausarbeiten, dass sie das selber sehen kann. Also ich könnte mir vorstellen, aufgrund dieser Schuldgefühle ist ihr das selber gar nicht bewusst, was sie eigentlich leistet.
Ja. Und auch da die Stärke der Eltern zu betonen, das finde ich nochmal einen sehr interessanten und ich finde den auch einen sehr komplexen Punkt. Also zum einen, was du gesagt hast, den Eltern ja nichts nehmen wollen, sich den Eltern gegenüber nicht schuldhaft machen zu wollen, so das Dilemma lösen, wenn sie die Stärke der Familie sozusagen übernimmt, auch übernehmen muss, gleichzeitig den Eltern nichts nehmen zu wollen, so löst sie dieses Dilemma. Aber ich finde, es hat auch noch vielleicht eine andere Seite. Die Stärke der Eltern zu betonen, könnte auch eine protektive, also eine schützende Funktion übernehmen. Mhm. Denn ich denke, oder ich könnte mir vorstellen, es ist für ein Kind vielleicht auch sehr erschreckend zu merken, die Eltern können bestimmte Bereiche im Leben nicht erfüllen, nicht übernehmen, eine schützende Funktion vielleicht nicht so erfüllen, wie es jemand eigentlich bräuchte. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für Salma vielleicht sehr schmerzhaft wäre, sich einzugestehen, dass die Eltern ihr etwas nicht geben konnten, was sie eigentlich vielleicht als Kind gebraucht hätte. Wo sie in eine Rolle kam, eine Funktion zu übernehmen, um aus einer bestimmten schwierigen Situation überhaupt herauskommen zu können. Und da sich zu sagen, da waren Eltern, haben mir auch etwas nicht gegeben, es ist etwas offen in mir geblieben, ein Bedürfnis, ein Wunsch nach Schutz, nach Versorgung, der mir nicht gegeben wurde. Ich glaube, diese Erkenntnis ist ja auch nicht nur schuldhaft vielleicht, sondern auch schmerzhaft, weil es dann auch heißt, zu sehen, wie allein man vielleicht in der Situation war. Und dass es so allein, dass es notwendig wurde, um da rauszukommen, als Kind diese Funktion übererfüllen zu müssen. Das heißt, die Eltern weiter als die Starken zu sehen, heißt, glaube ich, auch ein Stück weit diesen Schmerz von sich zu schieben, den es heißt
ein
zu sehen.
Stück illusionäre Eltern zu schaffen, ja, genau. Die das eigentlich herstellen, was man sich so gewünscht hätte. Ich finde, an dem, was du sagst, kann man auch nochmal die psychischen Folgen von Diskriminierungserfahrungen sehen. Ich glaube, dem widmen wir uns mal in einer eigenen Folge. Aber wenn Kinder schon die Erfahrung machen, dass ihre Eltern diskriminiert werden, also auf der Straße irgendwie angefeindet, dann erleben Kinder ihre Eltern auch als verletzbar, angreifbar. Also es sind keine Eltern, die anscheinend so stark unverwundbar sind, dass sie diesen Schutzraum herstellen können, sondern die Eltern sind selbst bedroht. Und das ist ja was für Kinder erstmal ganz wichtig, dieses Gefühl zu haben, Eltern sind allmächtig erstmal. Und ich glaube, diese Diskriminierungserfahrungen, die zeigen, aha, Behörden sind mächtiger, irgendwelche Leute, die auf der Straße irgendwas rufen, sind mächtiger, der Arbeitgeber ist mächtiger. Also meine Eltern sind an vielen Stellen beschädigt, verletzbar, angreifbar. Und das reißt, glaube ich, genau diese Art von psychischer Wunde, die du beschrieben hast. wofür die Eltern gar nichts können, sondern das ist einfach dann die gesellschaftlichen Umstände, in die sie geraten sind. Vielleicht ist das auch der Hintergrund von ihren depressiven Symptomen. Also zu merken, wenn sie sich vergleicht mit ihren Mitstudierenden, wie wenig, ich sag mal, frei spielendes Kind sie in sich hat, wie ernst sie ist und irgendwie auch innerlich ernst sein muss. Und darüber trauert sie eigentlich. Also dieses Depressive ist eigentlich eine Art von stummer Trauer, die sie in sich hat.
Diese Trauer hat vielleicht auch eine transgenerationale Seite. Also man sieht ja, oder hört besser gesagt, dass der Vater, der ist schweigsam zurückgezogen, die Mutter, jetzt wird's interessant, hat Schmerzen, körperliche Schmerzen. Und man könnte sich zumindest fragen, ist da eine verschobene Trauer, ein Schmerz, der aber eben nicht
psychisch
emotional gefühlt werden kann, sondern der körperlich ausgelebt wird. Und bei Salma aber dann eben als psychischer Schmerz, als Trauer, als Depression fühlbar wird. Also dass sie da vielleicht etwas von ihren Eltern weitergegeben bekommen hat, was sie jetzt in dieser Weise, in dieser depressiven Weise verarbeitet.
Ich glaube, eine Migrationsgeschichte ist ja häufig eine Geschichte von Verlusten und wo es ganz viel um Trauer geht. Und diese stumme Trauer der Eltern oder dieser körperliche Schmerz, ja, also der vielleicht ein Trauerschmerz ist, wir wissen es jetzt von der Mutter nicht, der ist vielleicht nicht untypisch, dass der in der darauffolgenden Generation oder noch eine Generation später überhaupt erst zu einem emotionalen Schmerz wird. Also ich glaube, dieses Ernste, das, was sie fast schon wie ein Charakter hat, Salma, das ist eigentlich was Trauriges. Ne? Das empfindet die Therapeutin ja auch so. Das ist eigentlich ein Mensch, der sehr, sehr viel Trauer in sich trägt, aufgrund der eigenen Geschichte. Aber vielleicht ist sie da sehr mit den Eltern identifiziert, nimmt sie sehr stark die Trauer der Eltern auf und erlebt sie quasi als eigene Trauer. Man kann vielleicht sagen, mit der väterlichen Seite der Familie, da ist Salma in so einer Art Konflikt um Anerkennung. Auf der mütterlichen Seite, da rutscht sie ja auch wirklich in eine Kümmererrolle, wie wir sie eben beschrieben haben. Also sie versorgt die Mutter, die psychisch krank ist, nicht aus dem Bett kommt. Was würdest du sagen, was hat das für Folgen für Salma?
Ja, ich denke, das hat verschiedene Ebenen. Eine Ebene ist eine Schuldebene. Natürlich will Salma, dass es ihrer Mutter gut geht oder möglichst gut geht. Und was muss sie machen? Sie muss sich also um die Mutter kümmern, zumindest in ihrem subjektiven Gefühl. Weil was würde das denn heißen, wenn sie jetzt auszieht, freies Studentenleben lebt, wenn sie es sich gut gehen lässt, dann hat sie doch im Hintergrund immer jemanden, den sie liebt und dem es so schlecht geht. Kann man sich denn da wirklich frei fühlen? Kann man sich denn da wirklich zufrieden und glücklich fühlen? Ich glaube, das ist ganz schwierig, zumindest wenn man sich so sehr in der Verantwortung fühlt und vielleicht auch eben das ganze Leben in der Verantwortung war, sich daraus zu lösen. Und das schafft erstmal eine sehr verstrickte, feste Bindung, weil es wirklich unglaublich schwer ist, sich selbst von dieser Verantwortung frei zu sprechen.
Also wenn es mir gut geht und ich es mir gut gehen lasse, dann lasse ich die Mutter alleine und in ihrem Schmerz zurück.
Ja, und das ist, glaube ich, sowieso für einen selber schon schwierig. Noch schwieriger natürlich, wenn es die Eltern auch einfordern. Also immer wieder sowas sagen wie, du lässt mich alleine oder denkst du nicht an deine Mutter oder solche Dinge und das auch erwarten. Psychoanalytisch ist aber jetzt auch noch eine andere Ebene wichtig, die man, glaube ich, leicht bei solchen Dynamiken übersehen kann. Man kann sich ja mal überlegen, was es eigentlich bedeutet, wenn man als Kind so viel Verantwortung über die Eltern, über die ganze Familie zugesprochen bekommt, so vieles schon können und organisieren muss. Das heißt ja einerseits, dass man eine unglaubliche Fähigkeit entwickelt. Das sehen wir ja auch bei Salma. Sie hat ja eine Wahnsinnsstärke und Kraft daraus auch gezogen. Es heißt aber andererseits auch, dass einem eine unselige Macht über die Familie zuwächst. Bei Eltern, die ihre Funktion erfüllen können, da stößt ein Kind an Grenzen und zwar auch an schützende Grenzen. Es gibt ja nicht nur sozusagen die Grenzen, an denen man sich reibt, sondern die auch einem vor bestimmten Dingen bewahren. Also was man kann, was man nicht kann, das spürt man eben durch die elterlichen Grenzen. Also sagen wir zum Beispiel, die Eltern haben einen Konflikt und das Kind wird jetzt vielleicht nicht im Detail involviert, um was es in diesem Konflikt geht. Das ist nicht, also es ist einfach eine Grenze, an die das Kind dann an der Stelle stoßen muss. Es ist eben nicht am Kind, diesen Konflikt zum Beispiel zu lösen oder dafür zu sorgen, dass es der Mutter und dem Vater wieder gut geht, die wieder miteinander sprechen. Da gibt es eigentlich eine Grenze. Und das heißt auch für das Kind eine gewisse Entlastung, weil es dann merkt, vielleicht möchte es zum Beispiel wissen, um was es genau im Detail in diesem Konflikt ging, oder vielleicht möchte es dazu was beitragen, aber es ist ja auch von einer gewissen Verantwortung freigesprochen. Bei Salma zum Beispiel könnte man sagen, es ist eigentlich nicht an ihr als Kind zu entscheiden, wie der Bruder zum Beispiel erzogen wird. Das spricht sie nämlich dann auch von einer gewissen Verantwortung frei. Unselige Macht aber deshalb, weil es in Kindern immer bestimmte Vorstellungen gibt, was sie schon können, wollen und sich dann auch vorstellen, sie könnten es umsetzen. Und sie müssen erstmal Stück für Stück noch lernen und entwickeln, wo ihre Kräfte sind, wo auch ihre Verantwortungen liegen oder eben nicht liegen. Das kann auch enttäuschend sein, aber es ist eben ganz wichtig, gerade eben wenn es um Bereiche geht, die eigentlich in der Erwachsenenwelt spielen, zum Beispiel die Erziehung eines Kindes.
Die Entwicklung von Fähigkeiten, die erfolgt gerade in der Auseinandersetzung mit den Grenzen, die Eltern ziehen. Und Entwicklung heißt dann, sich an diesen Grenzen schon zu reiben, sie ein bisschen zu verschieben. Und Eltern müssen halt auch ein Gefühl dafür haben. Wo müssen sie jetzt dem Kind mehr Spielraum geben? Wo braucht das Kind aber diese Grenze auch noch?
Genau. Und bei Salma kann man vielleicht diese Folge darin sehen, dass sie, also gerade an, finde ich, an dieser Dozentenstelle wird das gut sichtbar, dass sie eine gewisse Vorstellung von sich hat, schon viel zu können. Vielleicht auch eine gewisse Selbstüberschätzung darin, was sie schon können soll, kann. Der Dozent meldet ihr zurück, es ist gut, aber an bestimmten Stellen musst du noch etwas entwickeln. Und für Salma ist es unheimlich schwer, das anzunehmen. Ich würde jetzt mal sagen, intern ist ja klar, weil sie ja immer in der Rolle war, es schon können zu müssen. Sie konnte sich ja gar nicht erlauben, etwas noch erst entwickeln zu dürfen. Sie musste es ja gleich übernehmen. Das macht es aber auf der anderen Seite vielleicht für sie schwer und vielleicht auch kränkend oder schmerzhaft, in die Rolle zu kommen, dass es ein Gegenüber gibt, was etwas kann, was sie noch nicht kann, von dem sie etwas erstmal annehmen muss. Und das fällt ihr noch schwer. Da dreht sie sofort die Rollen um und bringt den Dozenten in eine Rolle, wo er scheinbar etwas von ihr braucht.
Selbstüberschätzung klingt ja so ein bisschen negativ. Es gibt ja so eine narzisstische Selbstüberschätzung, im Sinne von ich bin der Größte und keiner kann mir was. Ich glaube, darum geht's hier nicht, sondern es geht, man könnte fast sagen, etwas wie eine unmentalisierte Selbstüberschätzung. Also weil man so wenig die Erfahrung gemacht hat, wo die eigenen Grenzen eigentlich sind, weil da, wo normalerweise eine Grenze bei den Eltern kommt, plötzlich der Raum offen ist und man alles erfährt oder man total ins Vertrauen gezogen wird, deshalb spürt man wenig, wo die eigenen Grenzen sind. Und ich glaube, was der Dozent in dem Beispiel macht, der stellt ja eigentlich die Generationenrolle so klassisch her. Der sagt, du bist das Kind, ich bin der Erwachsene, du machst es gut, aber du musst auch noch was lernen. Und das ist ja eigentlich, deswegen ist man ja an der Uni, weil man auch was lernen will. Und ich glaube, das kann sie ganz schwer wahrnehmen, so dass es Stellen gibt, wo sie noch was lernen muss, wo der Dozent ihr wirklich was mitteilen kann. Das versteht sie sofort, als was der Dozent, dass der Dozent eigentlich das Kind ist, ne, und sie den Dozenten versorgen muss. Das ist die Umdrehung, von der du gesprochen hast. Also das, glaube ich, ist für sie ganz, ganz schwer wahrzunehmen, und damit hat sie auch ein Problem, sich selber wahrzunehmen in einer gewissen Hinsicht.
Ja, ich würde vielleicht sogar das noch steigern, das ist heikel, weil sie bringt sich ja damit, das hatten wir ja vorhin, eigentlich in eine Position der Abhängigkeit. Und gerade das ist ja für sie, wenn man so will, früher sehr gefährlich gewesen. Da kam ja dann eben keiner und hat ihr daraus geholfen. Das heißt, sich selber in diese Position zu bringen, ist, glaube ich, für sie wirklich etwas psychisch Bedrohliches.
Ich glaube, das, was du sagst, ist der Schlüssel. Die Wahrheit über die emotionale Situation, glaube ich, war früher, dass Salma eigentlich in einer ziemlich hilflosen Situation als Kind war. Sie erlebt die Mutter krank, den Vater vielleicht auch verletzt, auch zurückgezogen. Sie erlebt Eltern, deren Schutzfunktion brüchig ist. Und wie sie sich daraus rettet, ist ja die Situation umzudrehen. Also wenn mir die Eltern nicht helfen können, dann kann ich den Eltern helfen. Ich kann das alles. Und ich streng mich so wahnsinnig an, gebe alles auf, was vielleicht Kindheit bedeutet, und werde dazu so einem kompetenten Mensch, der sozusagen diese Situation alleine lösen kann. Und Situationen, in denen man das Gefühl hat, man kann es aber alleine nicht, man bräuchte eigentlich die Eltern, den Elterndozenten oder den Elterntherapeuten, in der Situation, glaube ich, wird genau dieses Trauma wieder wachgerufen. Also ich glaube, dass hinter dieser extrem kompetenten Seite gleichzeitig eine sehr, sehr hilflose Seite liegt, eine sehr abhängige Seite. Das ist, glaube ich, die Pointe, die man psychoanalytisch im Auge haben muss. Psychoanalytisch hat es auch einen Fachbegriff, das ist das sogenannte hypertrophe Selbst. Hypertrophie kommt aus der Medizin, und das ist, wenn ein Organ übermäßig beansprucht wird, dann wächst das Organ, also wie das Herz, wenn es überbeansprucht wird. Und so ist es auch mit solchen Autonomie und solchen Kompetenzen, die werden hypertroph, also so groß, wie sie eigentlich gar nicht sein sollten. Und das führt zu dieser Schwierigkeit, die eigene Begrenztheit wahrzunehmen und damit auch lernen zu können und sich entwickeln zu können. Also hypertrophes Selbst heißt eigentlich, ich muss alles immer versuchen, alleine zu machen, ich muss mich immer weiter aufblähen, und ich glaube, das hat dann irgendwas extrem Überlastendes. Was würdest du denn jetzt sagen? Wir haben an Salma, glaube ich, jetzt einige Dinge gesehen, was für Folgen parentifizierende Dynamiken haben können. Das Schuldgefühl, eine sehr forcierte Autonomieentwicklung, die auch wirklich Kompetenzen dann auch bedeuten, aber ein Verlust an Kindheit, an freiem Kindsein. Auch sowas wie, ich sag mal, ein People-Pleaser zu werden, eine Person, die das Gefühl hat, sie muss sich immer um andere kümmern. Was würdest du denn jetzt therapeutisch sagen, was ist wichtig in der Arbeit mit Salma oder in der Arbeit mit Menschen, die vielleicht so eine parentifizierende Dynamik in sich haben?
Na, ich glaube, zunächst einmal ist es wirklich immer wichtig, darauf zu achten, weil Salma einem ja so das Gefühl gibt, also so wird es, schildert es ja die Therapeutin, dass sie es schon kann, dass sie es schon macht, dass man sie machen lassen kann. Und da in der Therapie ein Auge darauf zu haben, dass man sie nicht überfordert, aber auch nicht, dass man diese Seite übersieht. Ja, es ist eine Stärke, und ich glaube, das ist auch die andere Seite. Damit kann man ja auch arbeiten. Sie hat da was ausgebildet, was, glaube ich, auch, wie man sagt, prognostisch günstig ist für eine Therapie. Also einem eine gute Aussicht darauf gibt, dass sie sich gut entwickeln wird in der Therapie. Aber ich glaube auch, dass man eben immer wieder auf diese einsame, diese traurige, die überforderte Seite auch blicken muss, ohne ihr die starke Seite dabei zu nehmen. Also es ist ein gewisser Balanceakt, glaube ich, in dieser Therapie.
Ich glaube, dieses Trauern, das kann wirklich sehr traurig werden. Also wenn man dieser Stimme Raum gibt, des Kindes, was eigentlich seine Kindheit aufgegeben hat und sich geopfert hat, um die Eltern zu retten, wenn man der Raum gibt in Therapien, dann kann das wirklich was sehr, sagen wir, umfassende Trauer, aber auch eine sehr befreiende Trauer sein. Ich glaube, was ein anderer Punkt ist, ist diese Frage der Anerkennung, also das anzuerkennen, dass man das überhaupt gemacht hat, dass das so stattgefunden hat, dass ich als Kind eine elterliche Funktion übernommen habe und dass es nicht meine Schuld ist, also dass diese Schuldkonflikte, die dabei entstehen, nicht von mir herrühren, sondern etwas mit der Geschichte der Familie, mit der Geschichte der Eltern zu tun haben. Ich glaube, das ist wichtig, um diesen Schuldkonflikt zu mildern. Ich glaube, eine Gefahr in der Therapie, jetzt gerade wenn man überlegt mit Salma, ist vielleicht, sich zu sehr eben mit ihrer kompetenten Seite zu verbünden. Also da könnte sich Therapiesituationen vorstellen, wo man dann, wo Salma die Therapeutin sehr einlädt, jetzt über diesen Dozenten zu schimpfen und so. Und ich glaube, dass die Therapeutin auch die Aufgabe hat, in einem guten Sinne eine grenzensetzende Elternfigur zu sein. Also ihr zu helfen, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wo sie eigentlich steht und was sie können muss und was sie vielleicht aber auch noch nicht können muss. Also dass sie zum Beispiel als Studentin noch nicht den perfekten Aufsatz schreiben muss und noch nicht perfekt wissenschaftlich zitieren muss und so, sondern dass das eine Sache ist, wo sie etwas von einer Elternfigur, Dozent lernen kann. Also nicht so stark mit ihr mitzugehen, auf diese kompetente Seite, sie kann das alles schon, und wenn ihr jemand sagt, sie kann es nicht, dann ist der blöd, sondern eher versuchen, diese andere Seite zu betonen. Und aber ein Gefühl dafür zu entwickeln, und ich glaube, das kann man in der Therapie gut lernen, dass das eben nichts ist, was ihr den Boden unter den Füßen wegreißt oder was an ihrer Kompetenz etwas nimmt, sondern was ihr eigentlich etwas schenkt und gibt.
Ich finde noch ein ganz wichtiger Punkt bei Parentifizierung ist die Frage der Abgrenzung. Und auch bei Salma ist genau diese Frage, denke ich, noch wichtig. Also inwiefern kann sie dahin kommen, sich von der Familie auch ein Stück weit abzugrenzen? Also das heißt ja nicht irgendwie Kontaktabbruch oder irgendwie sowas, aber dahin zu kommen, dass sie ihr eigenes Leben leben kann, zum Beispiel eine Beziehung aufnehmen, da scheint es ja größere Schwierigkeiten mitzugeben, wird ja hier angedeutet. Also mehr zu ihrem eigenen Leben auch zu kommen. Und das ist vielleicht auch schwierig, weil die Frage dann auch manchmal sich stellt, inwiefern können die Eltern ihr das auch zuerkennen, sie gehen lassen, sie in dieses eigene Leben gehen lassen. Viele Eltern wollen das für ihre Kinder, manche Eltern können das aber nicht loslassen. Die brauchen so viel und versuchen sich das dann über ihre Kinder zu holen. Wenn das so sein sollte, dann kann es unter Umständen schwierig werden, weil Salma dann möglicherweise in eine Situation gezwungen wird, ihre Eltern noch einmal zu verletzen, also die verletzten Eltern zu verletzen, um ein eigenes Leben leben zu können. Etwas zu machen, was die Eltern dann traurig macht und was sie dann Salma zuschreiben, obwohl es eigentlich um Verletzungen der Eltern geht, die Salma, denke ich, eben nicht nur alleine heilen kann. Da müssten die Eltern eigentlich was für sich dann vielleicht unternehmen.
Also man kann sich viele Situationen vorstellen, wo sie in ein Dilemma kommt. Sie hat jetzt einen Freund. Jetzt geht's um die Frage, darf sie sich mit ihrem Freund zeigen oder muss sie ihn verstecken? Und dann geht's genau um das Dilemma, was du beschrieben hast. Entweder sie verletzt ihre Eltern oder sie verbirgt ihr eigenes. Und ich glaube, da kann ich mir vorstellen, braucht sie therapeutische Hilfe, um Schritte zum eigenen gehen zu können. Und nicht von den Schuldgefühlen dann so übermannt zu werden oder von der Angst auch vor der Familie, dass sie vielleicht dann ihr eigenes überhaupt nicht lebt und vielleicht gar keine Beziehung führt.
Ja, wir haben, glaube ich, sehr viele Punkte genannt. Es ist auch sehr komplex, sehr vielschichtig, wie man sieht. Ich glaube, über das Thema könnte man noch mehrere Folgen machen. Aber wir hoffen, ihr habt einiges daraus ziehen können, nicht nur über Salma, sondern vielleicht auch für euch selber ein paar Erkenntnisse gewonnen. Wir hoffen auf jeden Fall, dass es auf die eine oder andere Weise für euch interessant war.
Beim nächsten Mal in 2 Wochen werden wir uns dem Thema Psychosomatik und der Rolle des Körpers in der Psychotherapie zuwenden. Ihr dürft also gespannt sein.
Bis dahin wünschen wir euch einen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend.
Wann immer ihr das hört. Tschüss.